Ich möchte mit einer Entschuldigung anfangen, weil wenn jemand hier erwartet eine objektive, zweiseitige Perspektive, das kann ich leider nicht liefern. Ich sage was kurz über mich selbst. Also ich bin in Jerusalem geboren und aufgewachsen. Ich bin 13 Jahre in Deutschland. Ich arbeite als Geschäftsführer für die Organisation BIP, Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern. Ich bin auch Mitglied der palästinensischen BDS-Bewegung. Und in der BDS-Bewegung ist meine Rolle, die Rüstungsembargo gegen Israel zu fördern. Aber ich möchte auch etwas sagen, wie die Situation in Palästina, in Gaza, mir betrifft. Weil vor 25 Jahren hatte ich ein Jahr in Sderot gelebt. Sderot ist eine kleine Stadt, 4 Kilometer fern von Gaza. Die israelische Regierung schickt Menschen, vor allem Mizrahi, das heißt Jüdinnen aus arabischem Hintergrund, also die aus arabischen Ländern stammen oder muslimische Länder. Also Sderot, fast alle Menschen, die aus Marokko stammen. Und weil die Regierung diese Menschen als weniger wert betrachtet, als tiefer Rassismus gegen Jüdinnen, sind sie ganz nah am Gaza gestellt, mit Verständnis, dass wenn etwas schief geht, dann sind diese Menschen in Gefahr und nicht die aschkenasischen Jüdinnen. Ich bin auch Aschkenasi, das heißt Jüdinnen europäischer Herkunft. Ich wollte keinen Militärdienst machen in Israel und ich hatte so eine freiwillige, etwas ähnlich Zivildienst gemacht in Sderot, obwohl das ist nicht erlaubt. Und ich habe dort in ein paar Schulen gearbeitet. Und am 7. Oktober waren Freundinnen von mir, ehemalige Schülerinnen von mir, getötet oder verletzt oder entführt oder mussten ihre Häuser verlassen, können bis jetzt nicht zurück zu ihren Häusern. Also das heißt, dass ich nicht so einfach sachlich und ohne Emotionen berichten kann. In meinen 13 Jahren in Deutschland habe ich 1000 Mal gehört von Freundinnen, von Bekannten hier, dass in Deutschland gibt es etwas, der heißt Erinnerungskultur. Das ist etwas sehr tief in der deutschen Kultur, in der Schule, jeder lernt das, in der Kirche, in der Universität. Das heißt, in Deutschland lernt man über Völkermord so gut und so oft, dass es nicht passieren kann, dass die Menschen in Deutschland nicht aufmerksam werden, wenn ein Völkermord passiert. Und jetzt finde ich sehr überraschend, dass alle diese Menschen, die mir das gesagt haben, haben geirrt. Was sie mit Erinnerungskultur meinten, ist ganz anders, als was ich in Israel gelernt habe, als Erinnerungskultur. Und wenn ich die Menschen dann die Frage stelle, was bedeutet für sie Erinnerungskultur in Deutschland? Was meinen sie mit Erinnerungskultur und für welchen Zweck soll man Erinnerungskultur entwickeln? Bekomme ich verschiedene Antworten in Deutschland. Manche sagen, die Erinnerungskultur ist Teil unserer Gesellschaft, das ist Teil unserer Identität. Wir sind stolz in Deutschland, dass wir die guten Menschen sind, weil wir die Erinnerungskultur haben. Also wir sind nicht mehr Nazis. Und es gibt andere, die sagen, Erinnerungskultur ist wichtig, weil es ist wichtig, die Vergangenheit zu wissen. Nur an dritter Stelle höre ich auch die Antwort, man muss Erinnerungskultur haben und entwickeln, damit das nicht wiederholt. Also Perspektive auf der Zukunft. Aus meiner Perspektive, aus meiner Kindheit, von meiner Großmutter, habe ich immer die Erinnerungskultur so verstanden, als ganz gezielt für die Zukunft. Also die Alarmsignale mussten verstanden werden, bevor es zu spät ist. Ich wurde erzählt, die Geschichte meines Großvaters. Er war 16 Jahre alt, als er in Polen, in einer kleinen Stadt neben Warschau, das Buch Mein Kampf gelesen hat. Und mit Alter von 16 hat er seiner Familie gesagt, wir müssen gehen. Polen wurde geteilt, Ost und West. Er sagte, wir müssen in der östliche Seite gehen, in der sowjetische Seite. Die Mehrheit seiner Familie haben gesagt, nein, nein, die Kommunisten sind genauso schlimm wie die Nazis, wir bleiben einfach hier. Diese Menschen haben nicht überlebt. Aber die enge Familie, seine Eltern, seine Geschwister, haben ihm geglaubt. Und sie haben dann in der östliche Seite gegangen und deswegen hat die Familie überlebt und die Sowjetunion. Und das heißt für mich, dass Südafrika die Klage gestellt hat bei der Internationalen Gerichtshof gegen Völkermord, gegen Israel. Das ist wichtig, aber ich brauche nicht den Internationalen Gerichtshof, um einen Völkermord zu erkennen. Das habe ich schon von meiner Großmutter gelernt, von einem sehr jungen Alter. Und ich habe das so gelernt in 3 Schritten. Ich habe immer gedacht, das kann jeder Deutsche. Diese 3 Schritte sind ganz komplett bekannt von allen. Aber jetzt, seit dem 7. Oktober, finde ich, dass ich geirrt habe. Die 3 Schritte sind: erster Schritt, eine ganze Gruppe von Menschen zu entmenschlichen. Das heißt zum Beispiel, als israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, dass PalästinenserInnen sind menschliche Tiere und müssen entsprechend behandelt werden. Sie bekommen kein Wasser, kein Nahrungsmittel, keine Medikamente. Er hat das am 9. Oktober gesagt, in einer sehr berühmten Rede. Aber am 19. Oktober, 10 Tage später, war Yoav Gallant, derselbe Mann, in Berlin als Gast von Pistorius. Boris Pistorius, Verteidigungsminister von Deutschland, hat Yoav Gallant eingeladen, um ein Rüstungsgeschäft mit ihm zu unterschreiben. Und als der Präsident von Kolumbien, Petro, sagte, Moment mal, diese Sprache ist die Sprache der Nazis, dann habe ich mich gefragt, warum soll der Präsident von Kolumbien die Deutschen erzählen, was Völkermord ist? Das ist der erste Schritt zum Völkermord. Zweiter Schritt zum Völkermord ist Toten ohne Strafe. Die Nazis haben das vogelfrei genannt. Das ist, wenn Menschen gezielte Gruppe töten können, ohne Konsequenzen. Und das haben wir gesehen mit Elor Azaria, ein israelischer Soldat. 2016 in Hebron hat er Abdel Fattah el-Sharif ermordet. Und er war für diesen Mord bestraft mit 9 Monaten Gefängnis. Das ist natürlich keine echte Gefängnisstrafe für Mord. Aber es gab solch eine starke Bewegung in Israel, um ihn zu unterstützen, sogar von Netanyahu. Als Ministerpräsident hat er seine Eltern telefoniert und sagte, ich stehe mit ihm. Und Elor Azaria sagte in seinem Gerichtsprozess zu seiner Verteidigung, dass er verweigert zu sagen, was seine Anwälte ihm vorgeschlagen haben, dass er bedroht fühlte. Und deswegen hat er Abdel Fattah el-Sharif getötet. Er sagte, nein, ich habe mich nicht bedroht gefühlt. Ich habe ihn getötet, weil das ist mein Recht als Jude, einen Palästinenser zu töten. Und nach diesem berühmten Gerichtsprozess 2018, vielleicht erinnern Sie, dass der große Rückkehrmarsch in Gaza war, mit Zehntausenden von Menschen, die am Zaun friedlich und unbewaffnet gelaufen sind. Und die israelischen Scharfschützer hatten das Befehl bekommen, dieser Protest muss gestoppt werden, aber ohne die Menschen zu töten. Sie wurden mit Gewehren gerüstet, die kleine Kaliber hatten, damit Menschen nicht zu töten, sondern zu verletzen, damit diese Protest zu stoppen. Aber die Scharfschützer haben die Befehle ignoriert und haben andere Gewehre benutzt mit großem Kaliber und haben Menschen in den Kopf geschossen, gezielt, um sie zu töten. 250 wurden so ermordet und kein einziger von den vielen Scharfschützer, die diese 250 Menschen getötet haben, war bestraft. Das ist dieser zweite Schritt von Völkermord, vogelfrei. Dritter Schritt von Völkermord ist, wenn eine gesamte Bevölkerung ist systematisch getötet, ohne dass sie Flucht haben können, ohne dass sie Schutz finden können, ohne dass sie sich ergeben können. Am 7. Oktober hat die israelische Armee gesagt, 1,1 Millionen Menschen aus Nordgaza müssen gehen, innerhalb 24 Stunden nach Süden, oder sie werden alle getötet. Das ist nicht wirklich möglich, aber viele haben trotzdem versucht, ihre Familien nach Süden zu bringen, weil sie wollten nicht sterben, sie wollten, dass ihre Kinder nicht sterben. Und die israelische Luftwaffe und Artillerie haben die Konvoi, also die Menschen am Flucht, bombardiert haben. Also das ist der dritte und letzte Schritt von Völkermord. Und dann ist die Frage, wie kann es sein, dass in Deutschland das nicht anerkannt ist? Ich habe verschiedene Theorien, warum vertritt Deutschland diese einseitige Perspektive. Ich bin kein Experte über Deutschland, aber trotzdem sehe ich ein paar Erklärungen dafür. Aber ich wollte was anderes sagen. Es gibt viele Missverständnisse, wenn man über Völkermord spricht. Man muss verstehen, es gibt 2 Sachen gleichzeitig. Es gibt einen Völkermord und es gibt einen Krieg. Der Völkermord ist die systematische Tötung von ZivilistInnen. Und das hat Südafrika bewiesen in ihrer Klage. Der internationale Gerichtshof muss noch ein Urteil geben. Das kann nach Jahren geben. Aber die Klage kann jeder lesen und hören. Und das ist sehr klar. Hunger als Waffe ist benutzt. Ich will hier nicht die Details beschreiben. Das ist wirklich traumatisierend. Und das hilft nicht, Menschen zu traumatisieren, Das macht keine gute Grundlage für politische Aktion. Aber es gibt trotzdem auch außerhalb einen Krieg. Man muss nicht diese Fehler machen, also ob palästinensische ZivilistInnen, eine ganze Bevölkerung und die Hamas-Partei die ganze Sache ist. Das ist nicht die ganze Sache. Und diese Fehler, also ob alle PalästinenserInnen sind Teil einer Bewegung oder einer Armee, ist rassistisch, ist auch falsch und das bedeutet auch, dass wenn man so denkt, dann hat man keine Chance, diesen Krieg zu gewinnen, weil man muss die Realität erkennen. Also ich habe viele Bücher von dem Verlag der israelischen Verteidigungsministerium gelesen. Das ist auch Teil meiner Forschung. Ein bisschen zu verstehen, was denken die israelischen Offiziere, was lesen sie. Es gibt eine klare Definition, was ist Sieg in einem Krieg. Netanyahu wiederholt das oft. Er sagt, wir kämpfen bis zum Komplettsieg. Und dieser Komplettsieg ist wie eine Parole wiederholt, dass man denkt, das klingt wie Endlösung. Aber dieser Komplettsieg beschreibt er nicht. Was bedeutet das? Und jeder, der ein bisschen Kriegsforschung gemacht hat oder Bücher gelesen hat, sagt, die Definition von Sieg ist die Erfüllung von den strategischen Zielen, die vorher gestellt wurden. Man darf nicht die Ziele stellen nach dem Krieg, man muss das am Anfang machen. Und dann muss man die Frage stellen, was sind die Ziele von Israel? Es gibt kein Ziel, alle PalästinenserInnen auszurotten. Also es gibt sehr viele Soldaten, die töten ohne Kontrolle, ohne Pause Menschen Tag und Nacht. Aber ist das ein Kriegsziel? Die Regierung versucht, Nahrungsmittel und Wasser zu verhindern, dass die Menschen das nicht bekommen. Heißt das, dass sie als Kriegsziel haben, dass alle Menschen sterben? Ich glaube nicht. Es gibt ein anderes Ziel, die Hamas zu zerschlagen. Und das ist unmöglich, das sagen sogar viele israelische Generäle. Hamas-Bewegung wird nicht besiegt mit Gewalt. Es gibt eine Methode, die Hamas-Partei zu zerstören, aber die israelische Regierung will das nicht diskutieren. Und es gibt natürlich auch das Ziel, die Geiseln zu befreien. Es gibt momentan 137 Geiseln noch in Gaza. Und die große Mehrheit von Israelis sind einig, dass die Regierung macht nichts, um diese Menschen zu befreien. Also das ist klar. Wenn man die Frage stellt, in Israel, was ist Ziel dieses Krieg? Dann würden die meisten Menschen sagen, sobald das der Krieg zu Ende kommt, werden Wahlen in Israel stattfinden. Diese Wahlen wird Netanyahu sicher verlieren, weil seine Unterstützungsquote jetzt ist 18%. Das heißt, Ziel dieses Krieges ist, dass nie Wahlen kommen. Und in Umfragen in Israel sagen die große Mehrheit, wir wollen gegen Netanyahu protestieren. Die Situation ist schrecklich, Netanyahu ist schuld für diesen Verlust. Aber es gibt auch eine große Mehrheit, die sagen, solange dass die Kämpfe weitergehen, können wir nicht protestieren. Und das ist dieser Teufelskreis. Und das ist eine Möglichkeit für mich, etwas zu sagen über die Entwicklungen innerhalb der israelischen Gesellschaft. Ich folge jeden Tag die Diskussionen in Israel. Ich habe auch Familie dort und Freundinnen, die mir berichten. Das ist jetzt eine Situation, die wirklich präzedenzlos ist. Und ich habe auch meine Eltern gefragt, weil viele Israelis sagen, es gibt sehr viel gemeinsam mit 7. Oktober und der 6. Oktober vor 50 Jahren. 6. Oktober 1973 war der Oktoberkrieg. Also die Israelis nennen das Yom Kippur-Krieg. Aber das ist ein einseitiger Name. Oktoberkrieg ist neutral. Oktoberkrieg war auch ein Überraschungskrieg. Dann in 3 Wochen sind ungefähr 3000 Israelis getötet, fast alle Soldaten. Und das war auch sehr traumatisierend für die Israelis. Mein Vater war Soldat bei diesem Krieg. Er hat die Mehrheit seiner Klassenkameraden verloren in diesem Krieg. Und natürlich, das ist traumatisierend. Aber damals, viele Israelis glaubten, 1973, vielleicht wird Staat Israel verlieren und der Staat wird nicht mehr existieren. Und als Ergebnis davon haben sie geschlossen, man muss sehr stark zusammenkämpfen. Also man muss eine starke gemeinsame kommunale Einheit bauen, nationalistisch, militaristisch. Und das war erfolgreich in dem Sinne, dass die israelische Gesellschaft war sehr stark, hat den Krieg überlebt. Die Wirtschaft wurde wieder gebaut und natürlich hat die USA eine große Rolle dort auch gespielt mit Militärgütern. Aber jetzt sehen wir was ganz, ganz anderes. Wir sehen nochmal tiefe Trauma, viele Menschen sind getötet, nochmal Überraschung, nochmal sind die Israelis konfrontiert mit ihrer Arroganz, dass sie dachten, wir sind so stark, wir haben nichts zu fürchten und würden dann komplett widersprochen. Aber diesmal, es gibt keine Einheit. Die israelische Gesellschaft ist so gespalten wie nie. Die Ultraorthodoxe sagen, wir wollen überhaupt nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Das ist ein Problem, das hat mit uns nichts zu tun. Die säkuläre Israeli oder die säkuläre Jüdinnen, obwohl das ist ein Widerspruch an sich, also es gibt nicht wirklich säkuläre Menschen, aber die Menschen, die sich als säkuläre bezeichnen, sind wütend auf die Ultraorthodoxe und sagen, sie gehen nicht in die Armee, warum sollen wir sterben, als sie studieren? Und sie müssen dann alle ihre soziale Hilfe oder staatliche Gelder verlieren. Es gibt sehr tiefe Spaltungen zwischen Mizrahi und Ashkenazi. Es gibt sehr tiefe Spaltungen gegen Rechte und Linke. Menschen, die Netanyahu hassen, Menschen, die Netanyahu als Held betrachten. Das heißt auch, dass die Soldaten nicht ihre Befehle folgen. Und das ist ein Völkermord, der wirklich präzedenzlos ist, weil es nie gab einen Völkermord, das live berichtet wurde. Live gestreamt durch Videos und Bilder ohne Ende. Die Soldaten haben das Befehl bekommen, keine Handys mitzutragen in Gaza. Tausende von Soldaten brechen diesen Befehl ohne Konsequenzen. Sie machen, was sie wollen. Und sie selber kommentieren, wie sie Menschen mordern. Also wir sprechen nicht über die PalästinenserInnen selbst, die dokumentieren. Das gibt auch, aber das ist sehr schwer. Handys überhaupt zu laden, das ist kaum möglich. Und jeder, der Freundinnen in Gaza hat, weiß natürlich, wie schwer ist es, Kontakt mit den Menschen überhaupt zu haben. Die israelischen Soldaten haben das Problem nicht. Und sie haben kein Problem, diese Information zu veröffentlichen. Und das hat die Arbeit dem Team von Anwältinnen von Südafrika leicht gemacht. Sie wollten die Beweise zeigen. Hier sind Bilder von den Soldaten selbst. Aber die Spaltungen sind nicht nur in politischer Meinung. Die Spaltungen sind viel tiefer als das. Sie sind in der Perspektive über die Realität. Das ist das erste Mal in der Geschichte von Israel, dass die Soldaten das Befehl bekommen haben, keinen Kontakt mit ihren Familien zu haben. Ich habe gesagt, viele Soldaten machen, was sie wollen. Aber es gibt auch viele Soldaten, die wirklich keine Handys mitgebracht haben. Und sie dürfen nicht telefonieren. Mein Vater hat mir gesagt, ja natürlich, im Krieg von 1973 war immer eine Reihe an der Telefon, also kein Handy, die Eltern anzurufen, um zu sagen, ich bin noch am Leben. Jeder Soldat wollte das machen. Aber jetzt ist das nicht erlaubt. Warum nicht? Ist das, weil die israelische Regierung hat Angst, dass die Soldaten berichten, was in Gaza passiert und diese Information verbreitet sich? Nein, das ist nicht der Grund. Der Grund ist das Gegenteil. Sie wollen nicht, dass die Soldaten erfahren, was in Israel passiert, als sie in Gaza sind. Nach 100 Tagen vom Krieg in Gaza, viele Soldaten waren selber so traumatisiert und müde. Und die Armee hat gesagt, das geht nicht. Wir müssen die Soldaten Urlaub geben. Mindestens ein Wochenende zu Hause. Gaza ist nicht so weit. In einer Stunde ist man in Tel Aviv. Also die Soldaten wollen zu Hause gehen. Okay, dann haben sie das erlaubt. Und die Soldaten sind zurückgekommen zu ihrer Familie und hören, was passiert in Israel, als sie in Gaza kämpfen. Die Regierung stellt immer noch Geld für korrupte Sachen und will die Menschen, die ihre Häuser im 7. Oktober verlassen haben, nicht unterstützen. Das sind Menschen, die, ich würde nicht Flüchtlinge sagen, sie sind nicht wirklich Flüchtlinge, aber innere Vertriebene. Menschen, die nicht mehr in Sderot leben können oder an der nordischen Grenze leben können. Sie leben in einem Hotel und die Regierung sagt, wir bezahlen das Hotel, vielleicht, vielleicht nicht. Sie haben keine Ahnung, was passieren wird. Sie können keinen neuen Job finden. Ihr Leben ist so Pause. Wir sprechen jetzt über 5 Monate. Das ist unerträglich. Sie hören, dass die ganze Welt verurteilt Israels Völkermord, aber dass innerhalb Israel will niemand darüber sprechen. Also vielleicht kennen Sie eine israelische Zeitung, die heißt Haaretz. Haaretz ist relativ bekannt als liberale Zeitung, die ein bisschen kritisch ist. Haaretz war die einzige Zeitung, die überhaupt über die Klage von Südafrika in der Internationalen Gerichtshof berichtet hat. Und dann haben sie berichtet, sie haben einen Artikel aus The Guardian übersetzt in Hebräisch und haben das Wort Völkermord von der Titel gestrichen. Das ist Desinformation. Sie haben die israelische LeserInnen getäuscht. Und Menschen, die auch Englisch sprechen können, wissen natürlich, dass die Information ist nicht komplett. Und dann lesen sie ein paar Tage später in Haaretz, Israel hat den Gerichtsprozess im Internationalen Gerichtshof gewonnen. Es ist vorbei. So hat Haaretz berichtet. Das ist wirklich präzedenzlos. Und natürlich, die Soldaten, die in solch einen Urlaub gehen und hören diese Sachen und hören, es gab Geiseln, die von der israelischen Armee selbst bombardiert wurden, anstatt befreit zu werden, dann sind sie sehr traumatisiert, natürlich, weil sie stellen die Frage, warum kämpfe ich? Wer ist mein Feind? Ist meine eigene Regierung nicht mein Feind? Also diese Situation innerhalb Israel ist eine Situation, das ist vielleicht ein bisschen schwer für Menschen von außerhalb zu verstehen. Aber wenn man Israelis die Frage stellt, kann Staat Israel überleben? Wird Staat Israel weiter existieren nach diesem Krieg? Die Antwort, die ich gehört habe von sehr vielen Menschen, ist, das ist schon vorbei. Es gibt keinen Staat mehr. Staat Israel ist schon zerstört. Und wie erklären Sie das? Wenn die Menschen ihr Vertrauen an ihre eigene Regierung und die öffentlichen Institutionen verloren haben, die Universitäten funktioniert nicht, der öffentliche Verkehr funktioniert nicht, Gesundheitssystem funktioniert nicht. Es gibt mehr als 1/4 Million Menschen, die das Land verlassen haben. Diese Information ist sehr alt, leider, aus Dezember. Dann haben die Zeitungen die Entscheidung getroffen, keine mehr Informationen zu berichten. Es gibt mehr als 1/4 Million Menschen, die immer noch vertrieben sind innerhalb von Israel und können nicht zu ihren Häusern zurückkehren. Es gibt auch ungefähr 1/4 Million Menschen, die Reservisten sind und kämpfen in Gaza und können nicht arbeiten und haben wahrscheinlich ihre Arbeit verloren. Sie wissen nicht. Und es gibt auch viele andere, die arbeitslos sind. Also die Wirtschaft funktioniert nicht. Die Polizei funktioniert auch nicht, weil der Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hat seine eigene Miliz gegründet von Menschen, die ihn politisch unterstützen und hat sie bewaffnet. Und diese Menschen sind natürlich keine Polizisten, sondern Bürgerwehr, Freikorps. Und wenn politische Parteien, wie zum Beispiel linke politische Parteien, sagen, wir wollen eine Demonstration haben, eine Kundgebung für Frieden, für Waffenstillstand, die Polizei, die offizielle Polizei sagt, das ist verboten. Warum ist das verboten? Was ist mit Meinungsfreiheit? Das ist verboten, weil wir sind nicht in der Lage, diese Kundgebung zu schützen. Und wenn diese Miliz von Ben-Gvir kommt, sie werden die Menschen angreifen und die Polizei hat nicht genug Menschen. Also Meinungsfreiheit funktioniert auch nicht. Also Israel ist ein Apartheidstaat und war ein Apartheidstaat seit Beginn. Aber in einem Apartheidstaat gibt es einen Unterschied zwischen Meinungsfreiheit von Menschen, die weiße Menschen oder im Fall Israel von Jüdinnen und von Palästinenserinnen, die keine Meinungsfreiheit hatten. Aber jetzt haben auch die Jüdinnen keine Meinungsfreiheit. Das Grund, dass ich dieses Gebet Kaddisch sagen wollte, ist, dass ein jüdischer, israelischer, ultraorthodoxer Journalist, Israel Frey heißt er, hat Kaddisch gesagt für beide Seiten und Rechtsextremisten haben seine Adresse veröffentlicht online und er musste von seiner Wohnung gehen, weil hunderte von Menschen wollten seine ganze Familie morden. Die Polizei konnte ihn nicht verteidigen. Yuval Abraham war in Berlin, in der Berlinale und hat eine gute Rede gehalten. In seiner Rede hat er nicht erwähnt, 7. Oktober. Und was ich am Anfang sagte, wenn man das erwähnen muss, einfach um zu sprechen zu dürfen, dann ist das unehrlich. Und er wollte ehrlich sein. Er hat dann gesprochen über seine Meinung über den Völkermord. Er hat sogar das Wort Völkermord nicht benutzt. Aber trotzdem war seine Adresse veröffentlicht. Und er ist jetzt nicht in Israel, weil er kann nicht zurückkehren. Das ist eine Situation ohne Meinungsfreiheit. Alle diese Sachen sage ich, um zu sagen, dass für die Israelis selbst ist das kein Staat mehr. Der Historiker Moshe Zimmermann ist relativ bekannt in Deutschland, weil er Deutsch spricht und hat viele Vorträge in Deutschland. Und Zimmermann hat gesagt, das ist das Ende der zionistischen Bewegung, weil Zionismus, laut Zimmermann in seiner Perspektive mindestens, Zionismus ist, ein sicherer Ort für Judinnen zu finden. Wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine eigenen Staatsbürgerinnen zu schützen, warum braucht man diese Stadt? Welchen Sinn hat er? Aber es gibt noch etwas. Ich möchte die Frage stellen, welche Seite ist stärker, die israelische Armee oder Hamas? Das ist eine rhetorische Frage vielleicht. Alle würden sagen, die israelische Armee haben Panzer, Luftzeuge, Artillerie, bekommen viel Munition aus den USA und aus Deutschland. Ja, Deutschland ist Nummer 2 auf der Liste. Und Hamas natürlich nicht. Trotzdem, wenn man eine taktische Perspektive hat und sieht, dass die Israelis sagen, wir wollen eine Liste von Führern, von hohen Offizieren der Hamas töten, die haben keinen Erfolg damit. Wir wollen bestimmte Gebiete erobern, das dauert monatelang. Die israelische Armee, die mit dem Krieg von 67 in 6 Tagen die Größe von Stadt Israel 40% vergrößert hat in 6 Tagen, jetzt braucht 1,5 Monate, um Khan Yunus zu erobern. Eine Stadt groß wie Kassel ungefähr. Also sie haben keinen Erfolg. Aber von der Hamas-Perspektive, die Hamas-Partei, die töten israelische Soldaten jeden Tag. Und sie sprengen die israelische Panzer jeden Tag. Diese Panzer, diese Merkava-Panzer, dass die Israelis so stolz sind, wir haben die beste Panzer in der Welt. Aber die Raketen von Hamas können diese Panzer besiegen. Ich habe keine Geheiminformationen. Ich sage nur so. Wenn 2 Gruppen miteinander kämpfen, eine mit offenen Augen, eine mit verschlossenen Augen, dann die Frage, wer hat stärkere Waffen, spielt keine Rolle. Ich sage sehr einfach so, die Israelis haben ihre Augen verschlossen. 99% von Israelis haben keine Ahnung, über wer sie kämpfen. Und ich bin kein Unterstützer von Hamas. Freundinnen von mir wurden von Hamas ermordet, nicht nur am 7. Oktober, auch vorher. Einmal hatte ich die Gelegenheit, mit einem Hamas-Mitglied zu sprechen. Hat jemand diese Gelegenheit? Niemand. Also in der deutschen Presse denkt man, die Hamas muss ein Monster sein mit Hörnern oder ich weiß nicht. Natürlich, wenn man nicht verstehen kann, was motiviert den Menschen, warum will jemand Hamas-Mitglied sein, dann hat Israel keine Chance, gegen Hamas zu kämpfen. Ich würde nur sagen kurz, dass diese Gelegenheit, dass ich hatte, mit einer Hamas-Person zu sprechen, das war nicht geplant von meiner Seite. Ich hatte einen Vortrag gehalten im Westjordanland über BDS, die Boykottbewegung. Als israelischer Wirtschaftler, damals war ich Israeli und lebte in Jerusalem, wollte ich einen Bericht geben, wie kann eine Boykottbewegung die israelische Wirtschaft beeinflussen. Das Publikum war begeistert, ich war willkommen, alle wussten, dass ich Jude bin, kein Problem. Aber es gab jemand im Publikum, der nicht zufrieden war und hat nach dem Vortrag mit mir noch diskutiert und hat mir gesagt, nein, mit Boykott erreichen wir nichts, das wird keinen Erfolg haben, die israelische Wirtschaft ist zu stark, es geht nur mit Waffen, Boykott ist zu friedlich. Ich habe mit ihm diskutiert, soweit ich konnte, konnte ich ihn nicht überzeugen, aber später wurde ich gesagt, dieser Mann war Hamas-Mitglied. Und dieses einfache Verständnis ist natürlich ein Grund, dass ich die BDS-Bewegung unterstütze. Und dass ich beschämend finde, dass in Deutschland wurde BDS als antisemitisch bestuft und so viele Muren, so viel Kraft gegen die BDS-Bewegung gestellt, was natürlich in der Hände von Hamas spielt. Letztes Thema ist Verschwörungstheorien und Desinformation. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Thema. Also in den israelischen Medien gibt es sehr viele Desinformationen. Auch in der deutschen Medien. Ich habe in der Taz gelesen, dass Greta Thunberg Hamas-Mitglied sei. Das freut mich, das Lachen. Es freut mich, dass noch ein bisschen Vernunft bleibt. Aber ich kann natürlich nicht dir die Richtlinien geben, wie kann man die Wahrheit finden. Und ich weiß, was ist Desinformation, was ist die Wahrheit. Es geht um Krieg, es gibt sehr viele falsche Informationen, kommt aus verschiedenen Seiten. Also es gibt israelische Falschinformationen, es gibt auch Falschinformationen aus der Hamas. Aber ich möchte mindestens einen Maßstab geben, weil es gibt viele Menschen zum Beispiel, die glauben, es kann nicht sein, dass am 7. Oktober die Hamas die Israelis überrascht hat. Der Mossad ist so klug und so entwickelt und sie haben Kameras und Drohnen. Wie kann es sein, dass die Israelis überrascht waren? Das muss so geplant war. Die Israelis wussten vorher und haben die Entscheidung getroffen, sich nicht zu wehren. Und dann kommen verschiedene Verschwörungstheorien. Die Netanyahu wollte eine Ausrede haben, um einen Völkermord zu treiben. Und deswegen hat sie nichts getan, um diesen Angriff zu stoppen. Oder Verschwörungstheorien von der rechten Seite. Die sagen, es gibt in Israel Vaterlandverräter. Sie haben die Fenster geöffnet für Hamas mit Absicht, weil sie Antizionisten sind. Sogar Breaking the Silence, eine Gruppe, die in Deutschland sehr beliebt ist. Ich bin kein großer Fan von Breaking the Silence, aber sie in der Regel veröffentlichen keine Verschwörungstheorien. Aber trotzdem, nach dem 7. Oktober haben sie geschrieben, der Grund, dass Hamas die Israelis überrascht konnte, war, dass die Soldaten nicht am Ort waren, um Gaza, weil sie in Westjordanland waren, um die Siedlungen zu schützen. Das ist nicht wahr. Mit Beweisen, das ist einfach nicht wahr. Was haben alle diese Verschwörungstheorien gemeinsam? Die Perspektive, eine rassistische Perspektive, kolonialistische Perspektive, dass die Israelis sind wie uns Europäer. Die Israelis sind klug, hochentwickelt, haben gute Technologie, intelligent, ausgebildet. Die Palästinenser sind primitiv. Dann natürlich kann man nicht verstehen, dass sie einfach die Israelis überrascht haben und man muss dann eine andere Erklärung finden. Wenn wir unseren eigenen Rassismus durchbrechen, können wir vielleicht die Wahrheit anerkennen. Ja, die Palästinenserinnen können auch kämpfen. Die Hamas hat auch Geheimdienst. Sie verstehen auch diese Technologie, die die Israelis haben. Genau diese Arroganz ist die Erklärung, für was am 7. Oktober geschah. Weil die Israelis haben diese Technologie von Drohnen und Kameras und so weiter. Und dieser Angriff war, weil die Israelis ihre Augen gegenüber Hamas schließen oder überhaupt gegenüber PalästinenserInnen schließen. Die PalästinenserInnen schließen ihre Augen nicht. Sie verstehen die israelische Gesellschaft sehr gut. Sie haben gewusst, dass 7. Oktober ist genau zwischen zwei Feiertagen, Sukkot und Simchat Torah. Und viele israelische Soldaten sagten zu ihren Offizieren, ich will mit meiner Familie den Feiertag verbringen. Und die Offiziere sagen, kein Problem, wir haben wunderbare Technologie, wir haben Kameras, wir haben Drohnen, geh zu Hause. Und die Stützpunkte waren leer. Das war die Wahrheit. Und es gibt auch diese Information, später wurde das gesagt von israelischen Geheimdiensten, sie haben selber gesagt, wir hatten einen Bericht an die Regierung gegeben, dass Hamas-Kämpfer können Löcher im Zaun machen und durchkommen und Menschen töten und Geiseln nehmen. Und das machen sie sehr schnell in der Kibbutzim, in Sderot. Wir haben das schon ein Jahr vorher gesagt. Wir haben gewarnt. Und natürlich, sie sagen das, weil sie selber auch aus diesem ganzen arroganten Impuls wollen Verschwörungstheorien verbreiten. Dann kam eine weitere Frage von Journalist und sie haben noch Informationen gegeben. Ja, eigentlich war mehr als 1000 solche Berichte über verschiedene Maßnahmen, verschiedene Taktik, verschiedene mögliche Angriffe von Hamas. Und wir haben alle diese 1000 Dokumente an der Regierung gegeben. Wie kann dann die Regierung wissen, welche von diesen 1000 ist richtig und wer nicht? Am Ende, es geht nicht ein ganzes Volk unter Besatzung, unter Apartheid, 75 Jahre, unterdrücken, benachteilen, diskriminieren, töten, foltern, und dann am Ende überrascht sein, dass sie kämpfen. Und auch wenn die Tötung von Zivilistinnen ist verboten laut internationales Recht und auch wenn andere starke Gruppen gibt in der palästinensischen Bevölkerung, die auf Gewalt verzichten wollen und durch andere Maßnahmen ihre Freiheit gewinnen wollen, das ändert nicht die Tatsache, was dort passiert. Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Wie gesagt, ich habe Freundinnen in Israel, jüdische und palästinensische. Und natürlich, jetzt ist es sehr gefährlich für Menschen zu sprechen. Es ist nicht möglich, eine Kundgebung für Waffenstillstand sogar zu haben. Aber die Menschen wollen das trotzdem machen. Also die Israelis, entweder jüdisch oder palästinensisch, aber mit israelischer Staatsangehörigkeit, sie haben diesen Trick entwickelt, könnte man sagen. Sie kommen zu diesen Protesten für die Befreiung der Geiseln. Also sie können nicht ihre Meinung sagen, der Völkermord muss aufhören. Wenn jemand so sagt, ist man sofort gefeuert oder verprügelt oder Morddrohungen. Aber die Menschen versuchen etwas zu tun und dann sie unterstützen die Gefängnertausch, was noch legitim zu sagen ist. In Gaza, das ist natürlich nicht möglich, politische Aktion zu machen. Unter Bedingungen von Völkermord, das geht nicht. Menschen versuchen zu überleben. Und ich muss nicht wiederholen, was bedeutet das. Weil ich habe noch die Hoffnung, dass Menschen in Deutschland etwas über die Holocaust gelernt haben. Und wissen, was bedeutet das, wenn Menschen ihren ganzen Tag, um zu überleben, verbringen. In Westjordanland gibt es sehr viel Gewalt von Siedlern, auch von der Armee. 10.000 Menschen wurden verhaftet. Es gibt Folter. Es gibt Menschen, die getötet jeden Tag, aber das ist noch nicht ein Niveau von Völkermord. Und dort finde ich das sehr interessant und sehr wichtig zu beobachten. In Westjordanland gibt es bewaffnete Gruppen. Die haben auch Waffen, genau wie die Menschen in Gaza. Die Meinung, ob wer ist Terrorist oder nicht, können wir diskutieren. Aber ich sage einfach die Fakten. Sie haben Waffen. Sie nutzen die Waffen nicht, weil sie noch eine Perspektive haben, weil sie verstehen, wenn ein Aufstand in Westjordanland jetzt kommt und vielleicht auch ein Krieg mit Libanon, das wird das Ende Staates Israel. Das ist klar. Aber mit welchem Ergebnis? Was wird dann mit Palästina geschehen? Wird das ein demokratisches Staat? Keine Chance. Und deswegen, sie warten, sie haben noch die Hoffnung nicht aufgegeben für Waffenstillstand. Und das ist eine Disziplin, das mir sehr bewundert, von diesen Gruppen in Westjordanland, du sagst Terroristen, aber sie funktionieren wie eine Armee, weil sie in der Lage sind, ihre Feuer zu halten und nicht einfach anzugreifen, weil die israelische Armee nicht mehr als Armee funktioniert, sondern als Miliz, dass jeder macht, was er will und sie schießen auch außer Kontrolle, auch wenn die Befehle etwas anderes sagen. Mit dem Wort Terror machst du diesen Eindruck, als ob diese Menschen als Einzelgruppe, also die Siedler, machen ihre Gewalt aus ihrer eigenen Wahl und sind Individuen oder eine kleine Gruppe. Das ist trotzdem Staatsterror. Wenn Israel eine ganze Stadt vernichtet, das ist Staatsterror. Aber was die Siedler in Westjordanland machen, das ist auch Staatsterror. Sie bekommen ihre Waffen aus dem Staat, sie sind beschützt von der Armee. Deswegen ist das Wort nicht immer hilfreich. Das kann zu falschem Verständnis bringen. Biden und Netanyahu. Es scheint, dass Biden sehr irrational ist, weil er kann natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit die Wahlen verlieren wegen seiner Unterstützung für Völkermord. Und die Tatsache, dass so viel Geld, so viel Muren gestellt sind und alle Flugzeugträger im Mittelmeer oder im Roten Meer sind, um Israel zu schützen, das ist kein politischer Vorteil für ihn. Aber das ist nicht, weil er von Netanyahu manipuliert ist. Ich glaube, es geht um eine Situation, dass das amerikanische Imperium ist sowieso im Niedergang. Und die Kräfte, die gegen dieses Imperium kämpfen, das ist Russland, Iran, China, sie verstehen, dass Israel ein Schwachpunkt in diesem Imperium ist. Und sie haben eine Falle vorbereitet für die Amerikaner. Und das ist wirklich eine Situation, dass die Amerikaner unhaltbar ist. Also mit 5 Flugzeugträgern können sie nicht den Krieg beenden und sie können nicht Israel schützen. Was machen sie dann? Und was machen sie, wenn China Taiwan bedroht oder etwas im Schwarzen Meer passiert mit Ukraine und die Amerikaner wollen einen Flugzeugträger dort schieben und dann verlassen sie Israel und dann kann Hezbollah aus Libanon angreifen? Also jetzt ist die amerikanische Armee irgendwie gefangen und ich glaube, Biden glaubt, dass er Israel kontrollieren kann. Und viele Israelis glauben das auch. Sehr viele Israelis sagen, Biden wird uns schützen. Aber wo ist Südvietnam heute? Südvietnam, ein Staat, das die USA hat geschützt mit Tausenden von amerikanischen Soldaten und Milliarden von Dollar. Und Afghanistan, wo ist der Regime Karzai in Afghanistan? Es gibt immer einen Moment, wo das Imperium sagt, okay, das reicht. Also die Hamas verstehen das, Hezbollah verstehen das, Iran verstehen das auch die Israelis nicht. Warum hat Israel Rafah noch nicht angegriffen? Der Grund ist, dass die israelische Armee gar nicht sicher ist, dass sie in Rafah siegen können, weil sie haben Verluste und viele Soldaten wollen nicht mehr. Es gibt Soldaten, die sagen, wir wollen nicht mehr kämpfen, wir gehen zu Hause. Und es gibt auch Bedrohungen aus den USA. Bis jetzt sind diese Drohungen sehr leer, aber es kommt vielleicht ein Moment, wo die USA sagt, okay, keine Rüstung mehr. Israel bekommt 90% ihrer Rüstung von den USA und sie haben zugegeben, sie haben nur genug Munition für 3 Tage. Wenn die Flugzeuge kommen nicht mehr, ist das nicht mehr möglich zu kämpfen. Dann war die Frage über Boykott. In Deutschland, dieser Bundestagbeschluss 2019 gegen BDS, sie haben gesagt, die BDS-Bewegung ist vergleichbar mit den Nazis. Das ist Verharmlosung der Holocaust und Verharmlosung der Nazis, weil natürlich in dem Bundestag gibt es viele Antisemitismus, viel Rassismus. Das ist der Grund. Das ist klar. Warum haben sie nur rechte Christen genannt als Antisemitismusbeauftragte? Also das sind die Menschen, die die Juden unter Kontrolle bringen sollen. Die BDS-Bewegung ist eine Bedrohung an der deutschen Politik, weil das ist eine liberale, progressive Sprache von Menschenrechten. Eine Bewegung, die alle Formen von Rassismus ablehnt, auch Antisemitismus natürlich. Und dafür haben die Deutschen keine Antwort. Sie haben Angst. Dann der Begriff Antisemitismus innerhalb Israel. Das ist sehr interessant, weil in den letzten Jahren die israelische Propaganda in der Welt, also Hasbara, hat diesen Vorwurf von Antisemitismus so oft benutzt und gegen alle. Dann war das natürlich nach innen gewendet und jeder, der in Israel kritisch geäußert hat, wurde Otto-Antisemit genannt. Otto-Antisemitismus, also selbsthassende. Aber das war die Entwicklung bis 7. Oktober. Im 7. Oktober hat der Diskurs geändert, 180 Grad. Unglaublich. Ich habe kein einziges Mal gehört von jemandem in Israel, der behauptet, es gibt Antisemitismus innerhalb von Israel, von Judinnen oder sogar von palästinensischen Staatsbürgern in Israel. Auch dieser Vorwurf nicht gestellt. Aber es gibt diese Glaube, das ist auch Desinformation, dass die ganze Welt ist 100% antisemitisch. Also meine Partnerin wurde in Berlin verhaftet in einer Demo, weil sie ein Schild hatte, Another Jew for Free Palestine. Und leider haben ihre Eltern davon erfahren. Also sie haben ihr Bild gesehen im Internet und waren wütend auf sie. Das ist sehr schwer. Also viel schwerer als verhaftet zu werden. Von der Polizei kann man in einer Stunde frei werden, aber von der Familie nicht. Meine Partnerin sagte ihren Eltern, ich habe Sorgen auf euch. Also das ist sehr gefährlich in Israel. Bitte kommt zu uns, zu Deutschland. Und sie haben gesagt, das ist zu gefährlich. Wir können nicht zu Deutschland kommen. Das ist alle Antisemiten dort. Wirklich? Also in Israel sind Menschen getötet? Wie viele Judinnen wurden in Deutschland getötet in den letzten Monaten? Wie viele? Sie haben keine Ahnung. Aber sie glauben das so fest, dass sie Angst haben, nach Deutschland zu kommen. Das ist Teil dieser Desinformationskampagne. Das ist so stark. Menschen können die Realität einfach nicht anerkennen. Dann war die Frage, Vergleich zwischen Deutschland und der Rest der Welt. Es gibt in der ganzen Welt zwei Staaten, die Israel unterstützen. USA und Deutschland. Also gegen den Internationalen Gerichtshof und gegen die UNO. Deutschland und Israel, das war's. In den USA gibt es innere Diskussionen. Sogar innerhalb der Demokratischen Partei. Es gibt demokratische Senatoren, die gegen Biden protestieren. In der Republikanischen Partei, es gibt eine große Mehrheit, die gegen diese Rüstungslieferungen Israel abstimmen. Aber in Deutschland gibt das nicht. Also wir müssen das anerkennen, dass hier in Deutschland leben wir ein bisschen auf einer anderen Planete. Dann war die Frage über die Soldaten, die nicht kämpfen wollen, ob sie bestraft werden und wie. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ich habe über Völkermord gesprochen und ich habe Vergleiche mit Deutschland gemacht, weil das ist etwas, das wir hier in Deutschland oft diskutieren. Und dann denkt man oft in Deutschland, dass Völkermord kommt mit Faschismus. Aber das ist kein Muss. Ich sage, der Völkermord in Gaza ist nicht sehr ähnlich zu dem Holocaust. Das ist viel ähnlicher als der Völkermord in Ruanda. Ruanda war kein faschistisches Land. In Ruanda waren die Hutu-Soldaten, die Tutsi ermordet haben, nicht bestraft, wenn sie die Befehle nicht gefolgt haben. Wenn sie keine Lust teilzunehmen im Massaker, dann gehen sie zu Hause. Einfach so. Und so ist es auch in Israel. Die Soldaten, die keine Lust haben, gehen zu Hause. Sie sind nicht bestraft und dieser andere Punkt mit internationalem Völkerrecht, dann können sie bestraft werden. Natürlich, israelische Soldaten, Offiziere, wenn sie nach Ausland gehen, können sie festgenommen werden und bestraft. Und das war immer Teil der politischen Diskussion in Israel, diese Gefahr. Und viele Menschen haben gesagt, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen einen starken Gerichtshof haben, damit wir behaupten können, diese Menschen würden innerhalb von Israel gegen Kriegsverbrechen bestraft, dann hat die internationale Kriminalgerichtshof keine Justizbarkeit. Und dann hat diese neue Regierung von Netanyahu das Justizsystem zerstört und sie haben diesen Schutz nicht mehr. Und dann statt zu sagen, okay, dann am besten gehen nicht im Ausland, weil das ist gefährlich, man kann verhaftet werden. Sie sagen, nein, wir haben keine Probleme mit dem internationalen Völkerrecht. Wir haben gewonnen in der internationalen Gerichtshof. Also das ist immer noch diese Desinformation. Und dann war diese Frage über Dokumenta und Antisemitismusvorwürfe in Deutschland. Also erstens, dieser Skandal über die Dokumenta war ein komplett Ablenkmanöver. Das war genau als Shirin Abu Akleh ermordet wurde, die Journalistin aus Al Jazeera. Sie war ermordet von der israelischen Armee in Jenin. Und die Zeitungen in Deutschland, die darüber berichten sollten, weil ein israelischer Polizist, Doron Turgeman, war genau in Berlin diese Zeit, ein Seminar für die Berliner Polizei, Racial Profiling zu üben und Menschen mit Kufirs zu verhaften. Er war in Berlin und FAZ, TAZ, also deutsche Zeitungen und so weiter, haben darüber kein Wort geschrieben. Sie haben jeden Tag einen neuen Artikel über die Dokumente geschrieben. Das war das Einzige, das ist wichtig. Und dazu sage ich auch, die Vorwürfe von Antisemitismus in Deutschland heute, warum sollen wir diese Vorwürfe ernst nehmen? Das muss gesagt werden, dass momentan mehr als 32.000 Zivilisten in Gaza sind ermordet und wir haben keine Lust, dass jemand uns als Antisemit nennt, weil wir dagegen protestieren. Also bitte, es gibt jetzt wichtige Sachen als das. Aber von der israelischen Perspektive, die Dokumenta war gar nicht erwähnt. Also die Israelis haben keine Ahnung, was die Dokumenta ist. Aber von der jüdischen Perspektive muss man verstehen, dass für Jüdinnen, die in Deutschland leben und die deutsche Kultur ein bisschen kennen, sie wissen, dass Antisemitismus ist ein Teil der Gesellschaft. Es gibt Antisemitismus in jeder Gruppe von Menschen. Also im Bundestag, sehr viel, leider. In jeder Universität. Also die Tatsache, dass in einer Kunstaufstellung KünstlerInnen sind, das auch antisemitisch sind, ist selbstverständlich und außerdem wäre das sehr bewundernswert. Eine Gruppe von Menschen ohne Antisemitismus. Weil Rassismus ist leider ein tiefer Teil der menschlichen Kultur und in Deutschland doppelt so. Also das ist einfach Teil. In jeder evangelischen Kirche in Deutschland gibt es Antisemitismus. In der Gebeten, dass man sagt, wir machen Gebet für Staat Israel oder die Rheinland-Synode-Erklärung von 1980, weil sie gesagt haben, dass der Gründungsstaat des Israel ist Zeichen Gottes Treue an seinem Volk. Das ist antisemitisch. Und das haben sie wiederholt in ihrem Newsletter, der ganze EKD von 2016. Und bis heute gibt es viele PfarrerInnen in Deutschland, die so glauben, Staat Israel ist etwas heilig. Sie haben diese falsche Perspektive, als ob Staat Israel, der Staat, nicht die Menschen, etwas heilig ist. Stellen Sie sich bitte vor, wenn Gott nach dem Holocaust und nach dem Mord von 6 Millionen Jüdinnen von den Nazis ein jüdischer Staat gegründet hat, damit zu zeigen, dass er an seinem Volk, die Jüdinnen, noch treu ist. Und dann 2024 bricht Staat Israel zusammen wie Afghanistan oder Südvietnam. Was heißt das, um Gottes Treue zu seinem Volk? Und was heißt das für die evangelische Kirche, wenn sie über ihre Sünde der Holocaust und der Nazis überlegen? Und die Tatsache, dass in vielleicht kleine Bilder in der Dokumenta ein paar antisemitische Elemente hatten, das ist so klein, das ist so unwichtig im Vergleich zu was wir heute diskutieren. Und auch, ich bin kein Künstler, aber ich habe Künstlerinnen, Freundinnen zum Beispiel von der jüdischen Stimme, die haben mir gesagt, klar, das ist antisemitisch, aber dieses Bild mit dem Mossad-Leute in Indonesien, das ist aber Wahrheit. Mossad war in Indonesien. Dann kann man das nicht als Antisemitismus sehen. Beispiel für Deserteuren, Soldaten, die nicht kämpfen wollen. Mitte Februar war ein präzedenzloser Fall, dass eine Gruppe von 10 Soldaten haben gemeinsam die Entscheidung getroffen, die ganze Truppe wird nicht aus dem gepanzerten Fahrzeug. Sie haben Angst, sie haben keine Lust und sie wurden nicht bestraft. Also ich habe meinen Vater gefragt, weil er auch Soldat war, und er hat mir gesagt, ja, im Krieg von 1973 gab es auch Soldaten, die viel Angst hatten, die wollten zurückgehen. Jeden Tag kam die LKW mit Nahrungsmitteln für die Soldaten und die LKW geht zurück. Und wenn ein Soldat sagt, einfach sitzt auf der LKW, der zurückfährt, sagt niemand nichts. Schließen die Augen. Sie verstehen, er hat Angst, kann zu Hause gehen. Aber eine ganze Truppe von 10 schwer bewaffnete Soldaten mitten von Gazastadt, und das ist präzedenzlos. Und das hat ihn sehr schockiert und nicht nur ihn. Es gibt Artikel jeden Tag in der israelischen Zeitung von Generälen, die sagen, die Armee bricht zusammen. So kann man keinen Krieg führen. Dann, ich möchte etwas über zwei Staaten sagen oder Palästina als Staat. Die Idee, dass wenn ein Völkermord gibt, ist die Lösung ein Staat, ist eine sehr deutsche Idee. Also die Jüdinnen sind Opfer von Völkermord in der Holocaust, dann sie bekommen ihren Staat und Schluss. Nein, das ist nicht Schluss, das ist keine Lösung und das ist keine Antwort auf Völkermord. Und deswegen die Menschen, die jetzt sagen, jetzt müssen wir endlich Staat Palästina anerkennen, ich sage, es liegt an ihnen, nicht an die Situation vor Ort, dass sie plötzlich Staat Palästina anerkennen wollen. Aber jetzt möchte ich etwas über Fantasie oder Frieden, Lösung und Zukunft sagen. Weil in diese Bücher, die von der israelischen Verteidigungsministerium, das ich lese, da gibt es sehr viele Diskussionen über, was kann passieren am Ende. Und die israelische Armee beschäftigt sich sehr viel mit der Geschichte Algerien. Auch die Hamas kennen die Geschichte von Algerien sehr gut. Und sie sagen, was kann wie der Modell Algerien passieren? Krieg in Gaza läuft monatelang, israelische Gesellschaft zersplittet, Wirtschaft ist kaputt. Dann kommt der Aufstand im Westjordanland, schwer bewaffnete Gruppen dort auch machen Aufstand. Die israelische Armee hat nicht genug Soldaten. Dann auch Krieg mit Libanon, mit Hezbollah. Die israelische Armee hat keine Antwort dazu. Die Amerikaner haben etwas anderes zu tun. Sie haben Wahlen im November. Und das wird ein militärisches Ende Staates Israel. Und wer bleibt dann in Palästina? Das ist keine Zwei-Staaten-Lösung. Dann ist es ein Staat, palästinensischer Staat. Hamas wird die Regierung. Und ich verspreche Ihnen, dann werden alle europäischen Länder sagen, okay, wir streichen Hamas aus der Terrorliste und wir wollen diplomatische Beziehungen mit Palästina haben. Genau wie mit Algerien. Und die FLN in Algerien war viel schlimmer als Hamas. Und Hamas verstehen das. Aber bitte nicht vergessen, Algerien, bis das passieren hat, haben die Franzosen fast 1 Million Menschen in Algerien getötet. Und Algerien ist bis heute keine Demokratie. Das ist die Horrorszenarie. Das ist möglich, das ist realistisch, aber das ist wirklich die Horrorszenarie. Auch die große Mehrheit von PalästinenserInnen sagen, das ist die Horrorszenarie, das wollen wir vermeiden. Was ist die andere Möglichkeit? Warum rufen wir auf Waffenstillstand? Warum ist Waffenstillstand so wichtig? Dann bedeutet das Wahlen in Israel. Es gibt keine Mehrheit in Israel für irgendwelche Gruppe. Die politische Krise ist enorm tief und es gibt keine Lösung für diese Krise. Sonst eine, Demokratie, Ende der Apartheid, Wahlrecht für alle. Und dann hat Hamas keine Chance mehr. Weil dieser Mann, das mit mir diskutiert hat und sagte, wir können Israel nicht besiegen mit ökonomischem Druck, mit demokratischen Mitteln. Wenn demokratische Mittel Staat Israel besiegen und Demokratie herrscht, warum sollen die Menschen Hamas unterstützen? Dann ist das genau diese, man kann das Lösung sagen, das ist die Südafrika-Lösung. Und Südafrika ist natürlich keine Utopie, es gibt immer noch viele Probleme in Südafrika, aber das ist auch kein Zufall, dass von allen Ländern der Welt war das Südafrika, das der Klage gegen Völkermord bei der IGH gestellt haben, weil sie sehen das sehr gut, was kann passieren und sie wollen Hilfe anbieten an die Menschen in Israel-Palästina, also an alle Menschen. Und das ist auch meine Fantasie. Ich hoffe, dass es nicht nur Fantasie bleibt.